Einen schönen guten Abend zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast. Mein Name ist Tom Steininger.
Und mein Name ist Katrin Karnet. Herzlich willkommen aus dem Studio in Frankfurt.
Wir begrüßen Sie heute zu unserer Dialogserie mit dem Titel Jenseits des Ego, ein realistisches Ziel. Jenseits des Ego ist ein Thema, das so zumindest unsere Erfahrung immer wieder heftige Diskussionen auslöst. Die Frage, kann Ego überwunden werden, soll Ego überwunden werden? Und noch krasser formuliert, gibt es so etwas wie Ego-Tod, löst meistens sehr kontroversielle Reaktionen aus von Leuten, die denken, das ist die Quintessenz von Spiritualität, bis zu der anderen Seite, wo gedacht wird, das ist eine lebensfeindliche, realitätsferne Sichtweise von dem, was Spiritualität heutzutage bedeuten kann. Deswegen dachten wir, ein sehr spannendes Thema.
Ja, und auch aus dem Grund heraus, dass ja, auch, wie du es eben auch schon angesprochen hast, Ego in verschiedenen Kontexten wirklich sehr unterschiedlich gesehen wird. Und wenn wir über das Ego sprechen, wir ja auch etwas ganz Bestimmtes meinen, etwas sehr Allumfassendes dann auch wieder meinen, weil es eben nicht nur um die psychologische Entwicklung geht, sondern eben auch um eine spirituelle Entwicklung in dem Kontext, in dem wir hier reden. Und ich finde es einfach absolut wichtig, das hier auch mal zu thematisieren jetzt zusammen. Was meinen wir eigentlich, wenn wir darüber sprechen?
Absolut richtig. Und du hast es auch schon richtig angeschnitten. Einer der Grundlagen oder einer der Ursachen der heftigen Diskussion über Frage von Ego-Überwindung, Ego-Tod ist, dass es einfach sehr viel, sehr unterschiedliche Begriffsverständnisse des Wortes Ego gibt. Es gibt außerdem hier ein ganz, ganz spannendes Heft, das sich genau diesem Thema widmet. Das ist einer unserer Allzeit-Bestseller von unserem Magazin Enlighten Next, damals noch unter dem Titel What is Enlightenment? Mit dem schlichten Titel Was ist Ego? Kann man weiterhin online bestellen, ist meines Erachtens noch immer eines der besten Magazine, die wir je produziert haben. Und dort stellen wir uns sehr, sehr direkt der Frage, was sind die verschiedenen Begriffsverständnisse von Ego, unterscheiden vor allem zwei Arten von Arten und Weisen, wie man sich diesem Begriff nähern kann. Das eine ist das Psychologische und das andere ist das Spirituelle. Und wenn man einfach mal so differenziert, und man kann das auch anders angehen, aber trotzdem, ich glaube, das hilft einmal, muss man sagen, das psychologische Verständnis von Ego ist ja ein interessanter Reimport aus den USA, weil das Wort Ego kommt eigentlich aus der freudianischen Psychologie im Englischen, wo das Wort Ego schlicht und einfach die Ich-Stärke bedeutet. Lustigerweise ist das eine Übersetzungssache, weil nämlich der englische Übersetzer von Freud gedacht hat, das Wort Ego klingt wissenschaftlicher als das Wort I, weil Freud selber nie von Ego gesprochen hat, sondern immer vom Ich und von der Ich-Stärke. Aber in der englischen Literatur hat sich's eingebürgert, von Ego statt von Ich zu sprechen. Und deswegen ist die Ego-Psychologie jene, die dieses Zentrum des Ichs, das Freud angesprochen hat, als organisatorisches Zentrum eines erwachsenen Menschen als eine sehr wichtige Institution begreift. Und ich glaube, man muss, egal wo wir heute in der Diskussion hingehen, einmal feststellen, das brauchen wir. Ohne diese Ego-Stärke können wir keine erwachsene und schon gar keine erleuchtetes Verhältnis zur Welt bekommen. Das heißt, diese Kraft der Selbstorganisation eines erwachsenen X-Ego ist unheimlich wichtig.
Absolut, und das auch rauszufinden, auch für den spirituell Suchenden, glaube ich, ist absolut fundamental, auch zu sehen, was ist das in der eigenen Erfahrung. Selbst wenn man das theoretisch total versteht, von dem du sprichst, es ist dann immer noch die Frage in sich selbst, so wo fängt und hört dieses Ich an, was ich brauche? Und wo ist es der höheren Freiheit oder meiner Verbindung zu dem Göttlichen, dem Absoluten, dem Bewusstsein selbst im Wege. Was ist das?
Genau.
Und oft sehen wir die Sachen auch sehr, sehr vereinfacht. Aber wenn wir dann dort mal mehr in die Tiefe steigen, sind also solche Fragen wie, ist der Ego-Tod notwendig? Keine leichte Frage, nicht einfach linear zu beantworten. Auch wenn wir sagen, nein, er ist nicht nur notwendig, aber wirklich in die tiefe Erfahrung damit zu gehen, ist nochmal eine ganz andere Sache.
Natürlich ist er notwendig. Es geht überhaupt nicht ohne Ego-Tod.
Aber wir reden ja hier über ein erreichbares Ziel.
Okay.
Gut, dann fangen wir doch mal an.
Aber wenn wir einfach mal gleich den psychologischen Kontext hinter uns lassen und einfach in die spirituelle Erfahrung eintauchen, in die spirituelle Erfahrung dessen, was die Erfahrung jeder spiritueller Tiefe ist, nämlich die Erfahrung von Nichtgetrenntheit oder die Erfahrung von Einheit, ist eben die Erfahrung, dass ich nicht getrennt bin.
Genau.
Und dass dieses Bestehen auf meine Getrenntheit und dieses Bestehen, dass meine getrennte Individualität das Wichtigste auf der Welt ist, und zwar wichtiger als das Ganze, dass eigentlich genau das gemeint ist, was man aus einer spirituellen Sicht als Ego bezeichnet. Wo ich in meiner Getrenntheit mich auf den Thron setze, während die spirituelle Erfahrung, und das ist jetzt ganz unabhängig, ob das eine traditionelle Erleuchtungslehre ist, die einfach diese Alleinheit als tiefe Erfahrung darstellt, oder ob das in einem evolutionären Kontext, wie in unserer Arbeit, die Einheit des Werdens ist, die sehr stark hier auch in den Erfahrungsmittelpunkt gestellt. Die Erfahrung ist immer eine Erfahrung von Einheit, von Nichtgetrenntheit. Und gerade wenn man es in einen Lebenskontext stellt, also in dem Kontext, in dem wir als Menschen, als erwachsene Iche, Egos, miteinander in Dialog treten oder miteinander arbeiten, miteinander in Beziehung sind, dass wir erfahren, dass hier etwas real ist, was meine Getrenntheit, sprich Ego, übersteigt. Und davon sprechen wir.
Richtig. Diese Erfahrung diese spirituelle Erfahrung der Nichtgetrenntheit, wenn die auf ein Individuum fällt, das eben zutiefst verankert ist in dieser Getrenntheit, es ist oft eine sehr, ja, es ist einfach nur ein Zustand, es ist eine zeitlich begrenzte Erfahrung, es ist ein Moment oft mal, ein Moment in der Meditation oder ein Moment in einer kurzen Begegnung mit etwas, wo uns das passiert. Und dann, was sofort passiert, ist, dass das Ego, dieses getrennte Ich, es wieder für sich interpretiert und sofort wieder eine Trennung da hat.
Und das geht schneller, als man denkt.
Genau.
Und den Punkt, den du angesprochen hast, der ist fundamentaler, als man denkt, weil ich glaube, dass man es radikal unterschätzt. Jedenfalls geht es mir in meiner Erfahrung so, dass diese Gefahr immer da ist, es radikal zu unterschätzen, wie sehr ich es als selbstverständlich annehme, mich aus meiner Getrenntheit wahrzunehmen. Und um das noch einmal zu sagen, einfach um das wirklich auch reinzulassen in den Dialog, wie selbstverständlich ich es wahrnehme, mich aus meiner Getrenntheit wahrzunehmen. Weil um aus dem überhaupt ausbrechen zu können, braucht es primär mal auch eine Erfahrung, dass diese Getrenntheit nicht das letztendlich Wirkliche ist. Und das ist in welcher Form auch immer etwas, was ich eine spirituelle Erfahrung nennen würde. Und das, was du ansprichst, ist, selbst wenn diese Erfahrung da ist, ist die Gewohnheit, selbst diese Erfahrung aus der Getrenntheit zu interpretieren, ganz tief in uns eintrainiert. Und ein Gutteil von spirituellem Training besteht darin, hier die Umlaufbahn, um das getrennte Ich zu durchbrechen und in eine Weite aufzubrechen, eine Weite der Selbstwahrnehmung, die sehr ungewöhnlich ist.
Es ist wirklich unglaublich subtil. Also ich erlebe das auch mehr und mehr, und es wird mir auch mehr und mehr bewusst, wie stark dieses auf sich selbst zurück reflektieren diese Erfahrung das ist, weil einfach wenn man, wie wir uns auch austauschen über spirituelle Erfahrungen, ist ja immer dieses, ich habe diese Erfahrung oder ich habe diese Erfahrung gemacht, und dann glaubt man immer noch, dass es da ist. Aber es ist sofort diese Trennung. Also es ist, wie wir auch in diesem Quote, den wir in der Einladung mitgeschickt haben, schreiben, diese Motivation des Egos ist einfach, es gibt einfach nur eine Motivation des Egos, es ist auf sich selbst zu reflektieren.
Ja, genau. Und ich würde es auch so formulieren, dass das Gravitationsfeld des Egos so stark ist und die Gewohnheit, die Welt nur aus dieser Perspektive meiner getrennten Ich-Identität wahrzunehmen, so tief in uns eingefahren ist, dass es wirklich eine radikale Dekonditionierung braucht, um überhaupt eine andere Perspektive wahrnehmen zu können. Und spirituelle Praxis ist die Praxis der Dekonditionierung meiner Ego-Wahrnehmung. Und auch da würde ich wieder aus meiner eigenen Erfahrung so sagen, erst im Augenblick, in dem ein anderer Referenzpunkt ganz real in meiner Erfahrung wahrnehmbar ist. Wir sprechen zum Beispiel oft in diesem Webcast von Radio Enlighten Next vom Bewusstsein selber oder vom Bewusstseinsfeld. Und erst in dem Augenblick, in dem Bewusstsein selbst oder Bewusstseinsfeld mehr ist als einfach ein Begriff, den ich theoretisch anwende, sondern etwas, das etwas in meiner Erfahrung reflektiert, wo eine lebendige Erfahrung von Bewusstsein als lebendige Realität, als lebendige Anwesenheit da ist. Erst in dem Augenblick ist eine Möglichkeit da, aus dem Gravitationsfeld meiner Getrenntheit mich aufzumachen und zu sagen, Moment mal, da ist auch eine andere Perspektive möglich, aus der ich erstens Welt wahrnehmen kann und aus dem ich zweitens in Beziehung treten kann. In dem Augenblick, in dem die Tatsache, dass wir wahrnehmen, dass wir gemeinsam in so etwas sind wie Bewusstsein, Bewusstseinsfeld oder ein Bewusstseinsprozess, wie auch immer man das spezifiziert, in dem das nicht nur so eine Idee ist, die man hat, oder eine Vorstellung oder ein Konzept, sondern eine reale Wahrnehmung einer lebendigen Realität ist. Und in dem man merkt, Moment mal, in dem sind wir gerade, das ist eine Realität, in dem Augenblick besteht auch die Möglichkeit des Perspektivwechsels. Und dieser Perspektivwechsel ist die Voraussetzung zu allem.
Es ist sehr schön, wie du das beschrieben hast. Und wenn wir einfach jetzt hier auch als Zuhörer uns darauf mal einlassen und einfach mal schauen in unserer Erfahrung, was passiert, was ist die Erfahrung, dann ist da auch wie ein Heraustreten aus dieser Konditionierung, es als meine Erfahrung, als ich, die hier etwas tut oder wahrnimmt oder darauf resoniert, begreift, sondern es ist auch ein Mysterium da. Es öffnet sich eine Dimension eines Mysteriums, was von unserer normalen Perspektive aus dieser Getrenntheit, was wir vorher ansprachen, nicht wahrnehmbar ist. Es braucht diese Aufmerksamkeit auf das, was sich möglicherweise hier öffnet, wenn wir uns über das unterhalten wollen, was wir das Ego nennen. Denn das Ego kann nicht sich selbst reflektieren.
Das ist ein wichtiger Punkt. Um es mit Ken Wilber zu sagen, es braucht die Möglichkeit, dass etwas, was Subjekt ist, zum Objekt werden kann. Aber etwas wie in diesem Fall das Ego, damit es zum Objekt werden kann, das, was vorher Subjekt ist, diese Bewusstseinserweiterung, wie Ken Wilber das nennt, ist nur dann möglich, wenn ich in der Lage bin, aus einer anderen Perspektive, aus einer weiteren Perspektive, das wahrzunehmen, was vorher der Ausgangspunkt war, von dem ich Welt wahrnehme. Erst dann kann ich das, was vorher ich bin, Subjekt ist, zu einem Objekt der Wahrnehmung werden. Und erst in dem Augenblick, in dem ich wirklich Bewusstsein als etwas Reales erfahre, kann ich vom Blick des Bewusstseins aus sehen, Moment mal, da gibt es auch diese individuelle, separate Realität des Egos, die Teil der Realität ist, aber nicht die ganze Realität. Und um das auch noch zu präzisieren, weil es geht nicht darum, das Ego in dem Sinn zu zerstören, dass diese relative Ich-Identität nicht mehr da wäre, weil wir brauchen das. Wenn ich nicht weiß, dass ich als relatives Ich beim Fußgängerampel stehen bleiben muss, wenn es rot ist und Verkehr ist, könnte ich in Schwierigkeiten geraten. Und in allen relativen Lagen des Lebens ist es sehr wichtig, sich dieser Relativität auch bewusst zu sein und sie auch bewusst wahrzunehmen und als Teil des Lebens ernst zu nehmen. Und insofern ist Ego wichtig.
Ja, und auch wirklich gesund in dem zu sein. Also auch eine gesunde Beziehung zu haben zu dem, wer man ist, weil ansonsten würde man auch, gesund damit meine ich, eine Verantwortung zu dem, was ich hier erstmal in der Welt als in dieser relativen Welt bin. Ich glaube, nur dann können wir auch wirkliche Träger sein, die sich dahin entwickeln wollen, über das hinauszugehen, was eben diese Begrenzung ist.
Ja, und um es ganz kurz auch wieder in einen geschichtlichen Kontext zu stellen, diese Ich-Identität, die den Schatten, die die Schattenseite von Ego hat, Ego jetzt in dem Sinn, wie wir es jetzt gerade Selbstbezüglichkeit versucht haben zu sehen, das ist eine riesige Kulturleistung, wo wir mindestens 100.000 Jahre als Menschen gebraucht haben, um überhaupt zu dieser Selbstverantwortlichkeit zu kommen. Weil wenn ich mich rein undifferenziert nur als Naturphänomen als wahrnehme oder allein nur als Teil eines Stammes, einer Sippe, dann kann ich auch keine Selbstverantwortlichkeit in dem modernen Sinn wahrnehmen, wie eben die Aufklärung unsere Individualität als Grundlage geschaffen hat. Und das ist unheimlich wichtig. Und es ist auch wichtig zu betonen, da das zu unterschreiten, da wieder zurückzugehen, das ist eine Regression, die unheimlich gefährlich sein kann. Das heißt, es braucht diese Wachheit, es braucht diese Individualität und in dem Sinn, es braucht dieses Ego und gleichzeitig, auch wieder mit Ken Wilber gesprochen, dieses berühmte Transcendent and Glode, seine Abwandlung der hegelischen Dialektik, wir müssen das Ego inkludieren, aber eine tiefe, eine weitere, eine spirituelle Sichtweise transzendiert und sieht, dass mehr wahr ist, tiefer wahr ist. Und eine Sichtweise, dieses Tiefere wirklich auch benennen zu können, ist, vom Bewusstsein zu sprechen.
Das erinnert mich auch direkt an das, worüber wir in der letzten Woche hier mit Rolf Lutterbeck gesprochen haben, in dem integralen Bewusstsein, zu dem wir gerade auch erst, sage ich mal, überhaupt von einem rationalen Verständnis aus hinkommen, diese Möglichkeit oder die Fähigkeit des Individuums, eine Multiperspektivität zu haben. Und dann haben wir es nur anreißen können, diesen Schritt darüber, der dann, wenn das Individuum merkt, ich kann all diese Perspektiven einnehmen, aber irgendetwas fehlt. Wir fühlen diese Getrenntheit, wir fangen an, diese Getrenntheit zu empfinden. Und da kommt dieses Sehnen, das vom Bewusstsein selbst herkommt, was uns da hinführt zu sehen, Es gibt einen Schritt hinaus und das ist nicht aus dem Ego selbst kommend, sondern es ist dieses Bewusstsein, was durch uns hindurch sich spürbar macht und sagt, sozusagen sagt, es will erwachen, es will eine höhere Stufe seiner selbst realisieren.
Genau. Und da kommt auch dann das zur Geltung, was in der Arbeit von Endo Cohen in unserem Kontext von Evolutionary Enlightenment einfach so zentral ist, das Bewusstsein und eben auch spirituelle Befreiung diese zwei Dimensionen hat. Das eine, Bewusstsein selbst in seinem absoluten Charakter. Dieses Bewusstsein erfahrt sich selbst als reines Bewusstsein. Das ist das, was das Nichts des Buddhismus ist. Das ist das, was Brahman in der hinduistischen Tradition ist. Das ist das, was Gottes Erfahrung in der westlichen Terminologie ist. Dieses Erfahren des Absoluten selber. Und dann zu sehen, in der Welt der Inkarnation, in der inkarnierten Welt, hat dieses Bewusstsein auch den Charakter des Werdens. Dieser Werdensprozess, wo Bewusstsein über die Milliarden Jahre diese unheimliche Dynamik hat, bewusster zu werden. Und man kann das wissenschaftlich anschauen, man kann es innerlich anschauen. Wenn man sieht, wenn man einfach in die Zeit hineinsieht, hat die Zeit den Charakter, dass sie mit allen Auf und Abs eine Richtung hat, eine Richtung von mehr Bewusstsein. Und Evolution Enlightenment, also evolutionäre Erleuchtung, ist nichts anderes als diese Erkenntnis, dass es diesen Werdenscharakter des Bewusstseins gibt und dass wir als Menschen, als aufgeklärte Menschen, diejenigen sind, durch deren sich dieses Bewusstsein auf einer neuen Stufe selbstbewusst wird. Zuerst, dass wir uns selbstbewusst werden, im Gegensatz zu einem rein tierischen Bewusstsein, und zusätzlich, dass durch uns sich dieser ganze Prozess bewusst wird. Und wenn wir uns in diesem riesigen Kontext begegnen, dass wir Ausdruck dieses Werdens des Bewusstseins sind, dieser Evolution, die immer nach mehr Bewusstsein drängt, dann bewegen wir uns in einem Kontext, der unsere getrennte Ego-Identität radikal überschreitet. Das heißt nicht, dass es nicht gleichzeitig eine relative Legitimierung dafür gibt, aber es ist nicht das, wo wir wesentlich uns begegnen. Und jenseits des Egos, in unserem Kontext von der Arbeit von Enlightened Next, heißt Begegnung in diesem Kontext dieses riesigen Werdensprozesses, des Kosmos selber. Und das ist was sehr Machbares.
Genau, das kommt zu dem Punkt, okay, was ist ein erreichbares Ziel? Und um dahin zu gehen, um sich diese Frage anzuschauen, müssen wir erstmal dahin gehen, um zu schauen, was heißt es wirklich, diese Perspektive zu verändern, von der du jetzt auch gesprochen hast, sich als Bewusstsein selbst zu erfahren und dort einen Moment auch diesen Raum zu lassen und zu sehen, da zu verharren, bevor ich es sofort wieder in mich selbst nehme und sage, oh toll, was für eine schöne Erfahrung. Sondern diesen Raum zu lassen, indem man einfach auch für einen Moment, sage ich mal, nicht weiß, wer man wirklich ist. Weil es übersteigt, wie du es auch gesagt hast, es übersteigt das, was ich kenne, wie ich mich normalerweise identifiziere. Und es ist möglich, mehr und mehr sich in diesem Kontext zu begegnen und dann zu sehen, was passiert, wenn ich es einfach entsage, sofort wieder einen Rückschluss auf mich selbst zu ziehen. Was passiert, wenn ich es einfach zulasse, dass das mehr wahr ist über das, was ich bin, als das, was ich eben so gewohnt bin, über mich zu denken, zu reflektieren und mich sofort wieder zu lokalisieren.
Okay, machen wir eine kurze Werbeeinschaltung.
Okay.
Das absolut Beste, was man in diesem Sommer machen kann, ist unser dreiwöchige Being and Becoming Retreat, der Anfang August in Colorado stattfindet, wo wir nichts anderes machen mit Andrew Cohen als genau das, wovon du gerade jetzt sprichst. Nämlich die ersten 10 Tage einfach loslassen, 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 loslassen. Also wirklich diese klassische spirituelle Meditationserfahrung, Erleuchtungserfahrung eines Meditationsretreats. Einfach um diese so eingewohnte Getrenntheit, aus der wir die ganze Welt wahrnehmen, wirklich loslassen zu können. Das, was man in einem traditionellen Zen-Sishin macht. Mhm. Einfach wirklich die Getrenntheit hinter sich lassen. Aber nicht zu einem Selbstzweck, sondern um dann, was wir im zweiten Teil dieses Retreats machen, wahrnehmen zu können, wie in der inkarnierten Form Bewusstsein diese Dynamik des Werdens annimmt und wir zum bewussten Träger dessen werden können und wir uns auch in dem begegnen können. Und im Prinzip unsere ganze Arbeit von den Leuten Next kulminiert ja genau in dem, was wir in diesen Being and Becoming Retreats so intensiv praktizieren. Und jenseits des Egos heißt, den Schwerpunkt in diesem Prozess selber zu finden. Das heißt nicht, dass wir nicht unsere ganz normalen Eigenidentitäten haben und auch weiter haben werden, aber der Schwerpunkt hat sich verlagert in eine tiefe Erkenntnis des Prozesses. Und die Begegnung, in der wir uns begegnen, ist nicht mehr die Begegnung von Getrenntheiten, sondern eine Begegnung in der Nicht-Getrenntheit eines gemeinsamen evolutionären Prozesses, der wir sind. Und das können wir als ganz aufgeklärte, erwachsene Menschen des 21. Jahrhunderts, die schlicht und einfach nur die Absicht haben, aus einer Tiefe herauszuleben, die diese Getrenntheit bei weitem hinter sich lässt. Das zu dieser Werbeeinschaltung.
Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Frau, die mich ganz, also sie kam extra hierher nach Frankfurt, ist eine Stunde dafür gereist, weil sie schon sehr lange unser Magazin liest und immer doch sehr berührt ist auch davon. Aber sie konnte sich einfach nicht vorstellen, was wir meinen mit einer Kommunikation jenseits von Ego. Weil in ihrer Erfahrung man eben Ego nur in der Stille transzendieren kann. Mhm. Und es war ein ganz richtig tolles Gespräch, weil über die Zeit, also sie hat sehr, sehr intensiv, sie war wirklich, sie wollte es einfach wissen, aber man hat gemerkt, die Frage kam einfach aus der Trennung. Mhm. Und an einem Punkt, als wir uns angeschaut haben, wo die Frage eigentlich wirklich herkommt, dass die eben nicht aus der Trennung kommt, sondern aus dem Wissenwollen von Bewusstsein selbst, passierte eine totale Veränderung in ihr. Und auf einmal hat sie gemerkt, dass es möglich ist.
Ja. Ich meine, wenn man das auch genauer anschaut, was du gerade schilderst in dieser Begegnung mit dieser Frau, aber wenn man so eine Frage hat, ja, dann kann man diese Frage einerseits eben aus dieser Getrenntheit sehen, ich habe eine Frage, aber wenn man tiefer schaut, kommt man eigentlich notwendigerweise, so würde ich mal sagen, zu der Erkenntnis, dass Bewusstsein selber eine Frage hat. Einfach weil Bewusstsein nach mehr drängt. Und dass es vollkommen egal ist, in wem sich diese Frage stellt. Das ist, in dem Sinn sind wir einfach nur Bewusstseinsträger. Es ist das Bewusstsein, das durch Fragen nach vorne drängt. Und wenn wir wirklich einen Dialog haben, wie du ihn gerade schilderst, der eben frei ist von unserer Fixierung auf unsere Getrenntheit, dann befreien wir dieses Bewusstsein, dieses fragende Bewusstsein selbst. Und umso mehr wir in der Lage sind, unsere Eitelkeiten, Ängstlichkeiten, was auch immer, unsere Getrenntheiten nicht zu vernichten, sondern nur auf der Seite zu lassen. Es ist nicht notwendig, dass das in uns unter Anführungszeichen tot wäre. Es ist nur, dass wir es aus dem Dialog heraushalten können, damit sich etwas anders zwischen uns aufmachen kann. Allein wenn wir diese menschliche Reife besitzen, es so weit herauszuhalten, dass wir Raum machen für dieses Bewusstsein im Prozess selber, entsteht etwas jenseits von Ego. Das heißt, es ist überhaupt nicht notwendig, dass diese alle meine Eitelkeiten, meine Ängstlichkeiten, meine Arroganz, wie auch immer, dass das weg wäre. Wichtig ist nur, dass meine Absicht und meine menschliche Reife erlaubt, dass ich es außen vor lasse. Dann wird was zwischen uns möglich. Und das, was zwischen uns möglich wird, und sei es nur in einem Zweiergespräch, sei es in einem Dreiergespräch, oder sei es in einer ganzen Kultur, die wir miteinander entwickeln, sei es eine kleine Kultur in einer kleinen Pioniergruppe von Menschen, oder sei es eine Kultur, die wirklich auch um sich greift, das ist eine andere Bewusstseinskultur, und das ist eine Kultur jenseits von Ego, nicht deswegen, weil wir kein Ego mehr hätten, sondern weil das Gewicht, unser Gewicht und das Gewicht unserer Kultur woanders ist. Und das ist möglich, und das ist ja exakt die Zielvorgabe oder das, was wir in Leiden Next wirklich als das Zentrum unserer Arbeit ansehen. Uns als Menschen so zu so einer Reife zu entwickeln, damit dieser Raum zwischen uns offen gehalten werden kann durch uns, damit Bewusstsein selber in seine evolutionäre Dynamik kommen kann. Wenn das gelingt, dann ist es eine Kultur jenseits von Ego.
Du hast es jetzt wunderbar zusammen auf einen Punkt gebracht, wo ich denke, dass es ein schöner Moment wäre, einfach auch unsere Zuhörer einzuladen, sich hier in den Dialog mit zu beteiligen. Weil ein ganz wichtiger Faktor ist eben dieses, das auch zu probieren. Weil selbst wenn wir es hören, können wir das Konzept verstehen. Aber es hat immer wieder damit zu tun, sich selbst in diesen Dialog reinzubegeben und zu schauen, so was kommt denn da aus mir, was bringe ich denn dahin, wie sehr aufmerksam bin ich eigentlich dieser Getrenntheit gegenüber. Es ist unsere spirituelle Arbeit ist absolut starker Fokus ist auf diesen Dialog gelegt. Und wir möchten euch einfach hier auch jetzt die Möglichkeit geben und euch auch ermutigen, euch hier einzubringen in diesem.
Genau, weil dieser Raum, den wir gerade angesprochen haben, der lebt nur in der Tat, in der Aktivität, im Engagement. Es gibt keinen anderen Ort als im aktiven Leben, wo sich dieser egofreie Raum auftun kann. Das kann sich nicht in der Reflexion auftun, sondern es kann sich nur im tätigen Begegnen, im Dialog eröffnen. Und das ist auch genau der Grund, warum wir einander brauchen, um gemeinsam diesen Raum zu öffnen. Mhm. Ich sage mal die Telefonnummer,
ja,
unter der ihr euch oder sie sich hier bei uns in das Gespräch mit einbringen können. Das ist 001 219 509 8222. Nochmal 001 219 509 8222 und dann als Zugangscode 5295 00 und die Raute-Taste 52 95 00 die Raute-Taste. Es gibt auch wie seit einiger Zeit immer die Möglichkeit, sich per E-Mail bei uns zu beteiligen. Die E-Mail-Adresse, die uns hier im Studio von Radio Enlightennext erreicht, heißt radio@enlightennext.org. Und wenn ich es richtig höre, sind die Leitungen schon offen und wir freuen uns auf die ersten Beteiligungen.
Die Leitungen sind offen und noch eine Bitte. Wenn ihr nicht sprecht, bitte die Stern und die 6-Taste drücken, dann ist euer Telefon stumm geschaltet und wir hören kein Feedback. Das ist für alle dann die Qualität besser im Hören.
Und wenn ihr euch dann einbringen wollt, wieder die Stern-Taste und die 6 drücken, dann ist das Telefon wieder aktiviert. Also Stern 6 schaltet das Telefon ein und aus.
Genau.
Ja.
Ich hätte schon eine Frage, wenn es möglich ist.
Ja, gerne.
Also, mein Telefon macht ja einen Krach leider und ich würde es gerne ganz genau hören. Habe ich es richtig verstanden, dass die Ego-Transzendenz eigentlich, also das absolute Ego-Tod eigentlich nicht das Ziel ist, sondern das Ziel ist, dass wir in dem Dialog die Fähigkeit erlangen, das Ego jeweils rauszulassen aus allen Dialogen? Habe ich das überhaupt richtig verstanden?
Ich würde sagen, das Ziel ist, dass das Ego aus dem Zwischenraum herausgehalten wird. Und ob das jetzt absoluter Ego-Tod ist oder ob ich einfach nur dafür Sorge trage, dass mein Ego sich nicht einmischt, ist nebensächlich. Weil es gibt meines Erachtens Menschen, und ich würde Menschen wie den Ramana Maharshi dazu zählen, oder jemanden, der auch in unserer Zeitschrift Enlightennext porträtiert worden ist, Acha, auch ein indischer Mystiker, wo man wirklich zumindest den Eindruck hat, ich sage es mal so vorsichtig, dass da kein Ego mehr da ist. Also auch das gibt's. Aber das Entscheidende ist, dass wir einen Begegnungsraum schaffen, der schwerpunktmäßig frei ist von unserer Egohaftigkeit. Weil dann wird was anderes möglich. Und alles andere ist auch spannend zu diskutieren, aber es ist nicht das Primäre. So würde ich es sehen. Ich weiß nicht, Katrin, ob du da...
Nee, ich finde, ich würde da auch zustimmen. Und also es ist wirklich wieder die Wichtigkeit, die Begriffe hier eben klar zu erkennen, dass wir ja immer noch selbstorganisierte Wesen sind, in dem Falle dieses, das brauchen wir, aber gleichzeitig ist dieser Teil in uns, der sich immer als besonders, special oder auch schlechter als oder immer in Beziehung zu, in dieser Dualität befindet, immer vergleichend mit dem anderen, dass man diesen Teil raushält. Dieser Teil kann die Einheit des Ganzen nicht erkennen.
Ja.
Ja, das finde ich, also ich versuche da weiterzumachen, weil ich empfand in dem Anfang des Dialogs, wie Tom gesprochen hat.
Immer vergleichend mit dem anderen, dass man diesen Teil raushält. Dieser Teil kann das...
Jetzt hat jemand seinen Computer und das Telefon an, wenn das möglich ist, den Computer lautstärker auszuschalten.
Dann hören wir die Katrin nicht doppelt. Okay, das dürfte jetzt der Fall sein. Mhm. Wenn du nochmal sagen, weiterfahren möchtest, was du gerade angefangen hast?
Haben wir sie verloren?
Ja, hallo. Christi?
Ja, okay, dann ich mach weiter. Weil ich hatte den Eindruck, den ersten Teil, wie Tom und Katrin, wie ihr beide das eingeführt habt, konnte man richtig sehen, Mensch, man könnte, eigentlich kann man doch den größeren, den nicht sich trennenden Rechnung tragen und das Selbstorganisierte könnte ja ein Teil dessen sein. Also die Frage ist nur, woran klebe ich fest, aber an sich kann ich doch genauso bei der Fußgängerampel stehen bleiben und dennoch wissen, dass ich ein Teil der Menschheit bin in diesem Moment. Das hatte ich verstanden und Und auch was Katrin mir gerade geantwortet hat, diese Macke, sich immer besonders zu sehen, wenn man die einfach lassen könnte, dann wäre es nicht nur der Moment am Telefon, meine Verbundenheit, sondern das könnte eigentlich ein dauernder Zustand sein.
Ja, und um deine Wortwahl zu verwenden, es hängt wirklich daran, woran klebe ich fest. Ja. Und um es vielleicht noch einen Schritt weiter zu nehmen, als das du formuliert hast, es geht um mehr als um Verbundenheit. Weil verbunden sein kann immer nur Getrenntes. Es geht um Nicht-Getrenntheit.
Ja, toll, danke.
Hallo, kann man sich einfädeln in das Gespräch? Hallo?
Gerne, ja.
Ja, gerne. Also ich möchte teilen eine Erfahrung, eine Art Technik, das sich von dem Ego teilweise loszulassen. Dazu braucht man aber einige Gegenstände, nämlich ich benutze dazu ein Tablett, auf dem ist ein Krug mit Wasser und etwas Nahrung und das alles zu dritt mit dem Atem, das für mich sind Symbole des Lebens. Also unter diesen Symbolen, dem Wasser und der Nahrung und dem Atem, verstehe ich, sind alle Lebewesen auf der Erde. Und das habe ich auf dem Tablett. Wenn es so ist, und dass ich mit den, also die Technik ist, diese Szene, die abgespielt wird, ist, dass ich sitze in Lotus-Sitz und nehme jetzt das Tablett mit dem Wasser und der Nahrung und drücke es an mich, an die Brust. Und wenn es dort auf der Tablett die Lebewesen des ganzen Erdes sind, dann bin ich selber auch da drin, ja, als Lebewesen. Also ich lege mich auf das Tablett hinzu.
Schön, was immer funktioniert.
Und jetzt nehme ich das Tablett, eine kurze Sauberung der Sache, auch über Atem, und dann einfach mit Beugung entgegen dem Raum, entgegen der All oder der Sonne, irgendwas jemand da möchte haben, ich opfere, also ich darbiete das Tablett und das alles, auch was im Tablett ist, diese lebende Wesen mit mich inbegriffen und gebe es weg von mir. Also ich mache mich los mit den allen anderen Lebewesen, mit dieser Opfergabe, mit dieser Darbietung, dieses Tablett mit den Symbolen des Lebens. Nur dass es aber niemand kommt, mir es wegzunehmen, kann ich es nie lange so in der Luft halten, gebeugt, und lasse ich einfach auf die Erde, auf den Boden das Tablett. Und so bin ich irgendwie frei von mich selber, weil ich mit den allen anderen Lebewesen liegt auf dem Boden, auf dem Tablett, und ich bin frei und habe einen anderen Standpunkt gegenüber dem alles. Ich bin irgendwie auf einer höheren Stufe entgegen sich selber, da ich dort auf dem Boden dort liege, auf dem Tablett. Und so ist es eine Technik, die mir erlaubt, sich von dem Ego irgendwie loszulassen und auf einem anderen Standpunkt auf sich selber und das ganze Leben auf der Erde zu schauen.
Okay.
Also das ist so eine Technik, würde ich also machen, das ist seit mehreren Monaten, kann ich sagen, erprobt, und es funktioniert.
Okay.
Danke.
Ja. Hallo, ich habe auch eine Frage.
Ja.
Ich habe gerade immer den Gedanken, wie kann ich, oder wenn diese egolose Kommunikation sozusagen stattfindet, wie sieht es in Konflikten aus? Kann dann überhaupt noch Konflikt sein, Streit, Auseinandersetzung, je nachdem, in welcher Art und Weise ist das dann überhaupt noch möglich? Und wenn ja, ist es dann nicht ohne das Ego?
Ich sag dir einfach aus meiner Erfahrung, ja, es gibt Formen der Auseinandersetzungen, wo man verschiedene Perspektiven hat und darum ringt, gemeinsam eine größere Perspektive zu finden, aber man sehr wahrnehmbar gemeinsam in diesem Ringen ist. Und die Unterschiedlichkeit der Perspektiven gar nicht das Wesentliche ist, sondern das Wesentliche ist das Gemeinsame des Herausfindenwollens. Und das ist was vollkommen anderes als Recht haben wollen. Und das kann eine sehr intensive Auseinandersetzung sein, und das heißt überhaupt nicht, dass man da in allem übereinstimmt, überhaupt nicht. Aber ich erlebe Dialoge oder auch solche Reibungen als unheimlich kreativ.
Aber geht das auch, wenn nur einer dieses Bewusstsein hat?
Nein.
Oder in dem Bewusstsein?
Nein. Das ist das, wo Endo einfach immer wieder betont, wir brauchen einander, weil man kann es nicht alleine machen. Das kann nur gemeinsam gehalten werden. Es geht nur gemeinsam.
Ja, weil das, was wir beschreiben, ist eine gemeinsame Begegnung in diesem Raum. Und dann in diesem Raum passiert dieser kreative Konflikt, wenn wir selbst das Wort mal belassen, einfach dabei. Aber man braucht diesen Raum, und der kann nur zwischen zwei Menschen entstehen, mindestens zwei Menschen, die den beide zulassen.
Um vielleicht in diese Frage auch eine Frage mit einzubringen, die wir per E-Mail bekommen haben, von der Ilka Siegert, die schreibt, es wäre schön, wenn ihr das Thema auch im Kontext der Integrität beleuchten könnt. Und Integrität ist genau, meinem Verständnis nach, in dieser Thematik jenseits von Ego, dass ich zwar wahrnehme, also all das, wo ich glaube, unbedingt Recht zu haben oder was auch immer so meine Ego-Dynamiken sind, aber hier eine Integrität darin besteht, dass diesem Raum gemeinsam aufmachen wollen, das herausfinden wollen, dass diese größeren Perspektive mir wichtiger ist. Und diese Integrität gemeinsam zu halten, ist das, was eine Kultur von jenseits von Ego ermöglicht. Aber das kann nur gemeinsam gehalten werden. Das kann nicht von einer Seite und von der anderen Seite nicht. Dann wird es sehr, sehr schwierig.
Ja, vielleicht
darf ich da was fragen?
Ich wollte das kurz noch verbinden mit der Frage von davor, dass deswegen auch die Arbeit, die wir machen, eine Arbeit ist, die nicht nur etwas mit den Menschen zu tun hat, die sich jetzt unmittelbar hiermit auseinandersetzen, also wie jetzt Tom und ich als auch direkte Schüler von Evolutionary Enlightenment und Andrew Kohns Arbeit, dass wir aber, was passiert, und das ist mehr und mehr sichtbar, diese Bewusstseinsräume, die durch unsere Begegnung entsteht, durch dass wir das erlauben lassen, diese Bewusstseinsräume, dass die sich öffnen, andere Menschen, wenn sie in dieses Feld kommen, auch darauf resonieren und sich auch öffnen können. Und das ist eigentlich, was auch wir also als Potenzial dieser Arbeit sehen, dass mehr und mehr von diesen Bewusstseinsräumen geschaffen werden, von den Menschen, die sich wirklich dafür inspirieren und wirklich sagen, ich möchte das mit pionieren, ich finde das einfach unglaublich wichtig für die Evolution der Menschheit, dass wir mehr und mehr von diesen Räumen schaffen, um dann mehr und mehr andere Leute dazu einzuladen, sich dazu zu connecten. Mhm. Aber bitte, da war jetzt gerade noch eine Wortmeldung.
Ja, hören Sie mich?
Ja.
Ich wollte fragen, jetzt nochmal in Bezug auf den Konflikt mit einer Person, oder man könnte ja auch ein Gespräch sagen, wo es eben beide Personen braucht, um diesen Raum zu öffnen und ihn eben zu schaffen, um eben etwas Neues geschehen zu lassen. Erfahre ich den Konflikt aber oder im Gespräch mit Menschen auch so, dass wenn ich in diesem Raum bleibe, dass ein Konflikt manchmal dann einfach auch nicht stattfindet. Also wenn ich es schaffe, diesen Raum für mich zu halten, dass irgendetwas passiert, was anders ist als ein normaler Konflikt, wo vielleicht wirklich Gegensätze eben aufeinander knallen würden. Wenn ich es aber eben ja, eben diesen Raum irgendwie halte, dass das dann nicht passiert oder irgendwas anderes passiert als normalerweise der übliche Konflikt und das Aufeinanderstoßen, sodass wirklich so ein Gefühl da ist, es geht doch auch irgendwie ohne die andere Person. Oder vielleicht kann ich die andere Person wie, wie soll ich sagen, vielleicht ist auch vom Ich heraus wieder formuliert, so mit da hineinnehmen oder diesen Raum, ja, das ist vielleicht falsch formuliert, über diese Person auch öffnen, indem ich einfach mit mir ganz intensiv verbunden bleibe, was eine enorme Herausforderung gerade in einem Konflikt ist, was mir auch nicht immer gelingt. Aber wo ich hier nicht präsent bleibe und da bleibe, doch wieder auch etwas anderes passiert. Ja.
Nee, dem kann ich ganz zustimmen. Ich glaube, es hat auch sehr viel mit dem zu tun, was die Katrin vorher gerade angesprochen hat, mit der Arbeit, die wir in den Leiten Next versuchen, hier auch diese Bewusstseinsräume zu öffnen, weil uns irgendjemand, glaube ich, bewegt, das Telefon gerade sehr heftig, jedenfalls haben wir ziemlich laute Krachgeräusche, die sich aber mittlerweile wieder gelegt haben, Gott sei Dank, danke. Einfach, ich glaube, dass das menschliche Bewusstsein sehr stark auch aus Resonanz verstehbar ist. Und das, was ich mache, immer auch das Potenzial hat, Resonanz auszulösen. Und das gilt im Positiven wie im Negativen. Es gibt nichts, was Ego mehr provoziert als Ego. Und Ego kann sich unheimlich aufsteigern, aber wenn jemand wirklich hier etwas anderes hält im Raum und es braucht unheimlich viel seelische Stärke, um dieses andere zu halten, dann gibt es keine Garantie für gar nichts. Aber ich stimme dann vollkommen zu, dass die Wahrscheinlichkeit, dass etwas anderes passiert, immens höher ist.
Und kann man es auch so sehen, diese Integrität des Ego, also wenn ich wirklich, sagen wir mal, das so übe, dass mein Ich nicht mehr auf diese alten Ego-Impulse, sondern auf meine Konditionierung, also aus den Konditionierungen heraus mehr reagiert, sondern wie auch einen Raum findet, wo sich eben durch dieses Ich hindurch eben eine andere Dimension öffnet. Also oft erlebe ich so in diesen Gesprächen, da ist das getrennte Ich und irgendwo ist dieser Raum und den kann ich sowieso nicht aus dem Ich wahrnehmen, weil er ja eigentlich die Verbindung zu schaffen geht ja nur, wenn man getrennt ist. Aber manchmal ist es so ein Gefühl von, als würde dieser Raum, dieses All-Eine, dann eben durch dieses Ich auch funktionieren und das Ich sich dann irgendwann so arrangieren sozusagen. Also nicht mehr so diese Abwehrmechanismen und Angstmechanismen, die da so kommen, sondern es sich vielleicht langsam beruhigt und auf diese Impulse aus diesem All-Einen irgendwie, also leichter mit denen fließt. Kann man das so sehen? Oder ist das eine, auch wieder nur eine Vorstellung?
Ich würde nur
also so ein wie ein Kanal, sagen wir mal, so diesen göttlichen Licht, der durch das Ich hindurch fließen kann und es sich einfach beruhigt irgendwo und sanfter und leichter einfach dann mit diesen Impulsen aus diesem All-Einen geht.
Ich würde nur keine Technik draus machen wollen.
Ja.
Es hat schlicht und einfach damit zu tun, eine größere Perspektive erstmal wahrzunehmen und diese größere Perspektive zu halten.
Ja.
Auch wenn sehr Kleines passiert. Und es nicht komplizierter zu machen als das. Und einfach wahrzunehmen, da ist eine größere Perspektive, die wahrgenommen werden kann. Und die, und das ist dann auch das teilweise Harte dran, die meine Loyalität, meine Integrität braucht. Und meine Stärke besteht darin, demgegenüber Integrität zu behalten. Demgegenüber Integrität zu behalten, dass etwas Größeres, Weiteres, Tieferes wahr ist und ich weiß, dass es wahr ist. Auch wenn ich vielleicht gerade den Impuls habe, was sehr Enges zum Ausdruck zu bringen.
Also wenn du sagst, meine Integrität, dann die Integrität des Ich, ja, des Ego.
Nee, meine Integrität ist ich, wer immer ich auch bin.
Okay.
Einfach ich.
Okay, gut. Vielen Dank.
Was mir auch sehr geholfen hat, war immer wieder zu
von Andrew Cohen auch aus Himmel und Erde umarmen, nimm nichts persönlich.
Ja,
das fand ich sehr hilfreich sozusagen, auch in Situationen, die schwierig waren, ist mir das dann immer wieder eingefallen und das hat es schnell geschafft, sozusagen dadurch aus diesem Ego-Raum rausgehen zu können, den nicht so schwer werden zu lassen oder zu sagen, es ist nicht persönlich, sondern es ist, und dann war ich da schnell raus. Das war sehr hilfreich oder ist immer noch sehr hilfreich.
Ja. Ich glaube, du sprichst ja was ganz Wichtiges an, was dann auch da reinkommt, dass das eine, worüber wir gerade sprechen, auch diese Resonanzerfahrung ist, was also auch so eine spontane Erfahrung sein kann, also wo wir auch eben drüber sprachen, ein Mensch kommt mit einer starken Meinung und Konflikt ist vorprogrammiert, aber wir selber gehen nicht in die Abwehrhaltung, sondern halten diesen Raum, halten etwas und es passiert, es ist möglich, dass da eine Resonanz ist und man auch einen anderen Raum halten kann. Was du aber auch beschreibst, ist wie die manuelle Arbeit dazu, und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, wenn wir wirklich darüber uns unterhalten, dass wir hier Evolution selbst mit in die Hand nehmen wollen, unsere Evolution als Bewusstsein selbst mit in die Hand nehmen wollen, heißt, dass ich eben diese Absicht haben muss, hier wirklich auch etwas dafür zu tun, wenn es nicht durch eine Erfahrung passiert, nicht durch etwas, was außen auf mich kommt und mir es ermöglicht, da rein loszulassen, sondern das ist das, was Tom auch anspricht mit der Integrität. Da geht es eigentlich wirklich darum, wenn alles in mir getriggert ist, mich getrennt zu sehen, dann diese Größe zu haben und diese Reife zu haben, zu wissen, dass etwas anderes wahr ist. Genau dann, wenn ich es eigentlich nicht erfahre.
Kannst du ein Beispiel sagen?
Oh ja, Tausende täglich.
Ich würde aber gar nicht auf ein Beispiel jetzt festnageln wollen. Einfach das, was Katrin ganz am Schluss gesagt hat, was auch diese Stille meines Erachtens mit ausgelöst hat, dann, wann ich es nicht erfahre. Weil es gibt eine Integrität, dass ich etwas weiß, dass etwas wahr ist, obwohl es gerade meiner Erfahrung nicht zugänglich ist. Und das braucht eine Stärke, die letztendlich alles ankommt. Weil die eigentliche Freiheit, wirklich frei auf das Leben reagieren zu können, besteht darin, dass ich nicht eine bestimmte Erfahrung von Freiheit brauche. Weil sonst warte ich immer auf bestimmte Erfahrungen. Der Punkt ist, dass ich frei davon sein kann. Und das ist in mir wirklich absolut Sturmlage sein kann und mir das Ego nur so ums Gesicht klatscht. Und ich trotzdem aus einer großen Perspektive aufs Leben reagieren kann, schlicht und einfach, weil es die größere Wahrheit ist. Und diese Integrität, diese seelische Integrität, die unabhängig, die frei ist von dem, wie sich's gerade anfühlt, die macht seelische Stärke aus. Die ist dann wirklich jenseits von Ego, weil jenes jenseits von Ego, das nur dann der Fall ist, wenn ich mich gerade danach fühle, hat sehr viel mit meinem Ego zu tun.
Und da gibt es auch wieder eine ganz klare Teil unserer spirituellen Praxis hier in Enlightened Next. Andrew Cohen beschreibt die als die Five Tenets of Enlightenment oder die fünf fundamentalen Grundsätze, wovon eine dabei ist, das, was du angesprochen hast, die Unpersönlichkeit all unserer Erfahrungen, beziehungsweise, was, wie du es ausgedrückt hast, Dinge nicht so persönlich zu nehmen. Das sind keine Zustandserfahrungen oder keine Erfahrungen, sondern es sind Haltungen, die wir einnehmen können, die aber gleichzeitig auch die Haltung dieses höheren Bewusstseins selbst sind, weil das höhere Bewusstsein selbst ist zum Beispiel, es ist nichts persönlich.
Genau. Okay, wir sind auch schon am Ende unserer Zeit angekommen, sind leider auch in ein paar E-Mail-Fragen, die wir heute jetzt nicht mehr beantworten können. Herzlichen Dank trotzdem, dass ihr sie gestellt habt. Es tut mir leid, dass es zeitmäßig jetzt nicht ausgeht. Es war ein sehr spannendes Gespräch. Ich glaube, dass es auch ein sehr grundlegendes Gespräch ist, das wirklich für die Arbeit, die wir Ihnen leiten, next versuchen, sehr zentral ist. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich so wirklich rege an diesem Thema beteiligt haben. Nächste Woche haben wir in unserer Interviewserie ein Gespräch mit Thomas Hübel, das sicher auch sehr spannend wird. Und wir freuen uns sehr, wenn Sie auch nächste Woche wieder bei Radio Enlighten Next einschaltet und auch sich rege am Gespräch beteiligt, weil davon lebt unsere Arbeit.
Ja, vielen Dank und noch einen schönen Abend.
Einen schönen Abend aus Frankfurt.
Vielen Dank euch allen.
Tschüss. Danke auch.